Ja, es ist schön hier zu sein, es ist wirklich schön hier zu sein. Es ist ein Vorrecht, dass wir als Gemeinde Jesu beisammen sein dürfen. Und ja, gerade in diesen Zeiten, wir sind noch sehr privilegiert und es ist eigentlich lohnenswert, sich jeden Sonntag aufzumachen und Gottes Gegenwart zu suchen und die Gemeinschaft mit den Menschen, die Jesus kennen. Ich habe für euch heute eine kleine Botschaft. Es ist, denke ich, aber eine wichtige Botschaft in unserer Zeit. Und genau, wir brauchen Gottes Geist. Ich möchte mit euch lesen, Lukas 11, 11 bis 13. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine, ja, dass du hineinsprichst in deine Gemeinde weltweit. Du möchtest auch heute hier in diesen kleinen Ort hineinsprechen, in diesem Fleck, wo wir uns gerade befinden. Und du bist der gleiche Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir finden diese Rede von Jesus im 11. Kapitel des Lukas-Evangelium, aber auch im 7. Kapitel des Matthäus-Evangelium. Und Jesus durchzieht mit seinen Jüngern die Dörfer auf dem Weg nach Jerusalem, verschiedene Dörfer. Und er spricht in Synagogen, er spricht öffentlich auf Plätzen, denken wir an die Bergpredigt. Und er tut Zeichen und Wunder und bestätigt das Reich Gottes, von dem er spricht, durch Zeichen und Wunder. Denken wir an die Heilung des Aussätzigen, von der Armin gesprochen hat nach den Sommerferien. Das war für mich so eindrücklich. Dieser Aussätzige, der Dreck war in den Augen der Menschen damals, der also nichts mehr galt. Und Jesus begegnet diesem Aussätzigen und heilt ihn. Das ist Jesus. Er geht also in diesen 3 Jahren und jetzt gerade auch in der Begebenheit, in der wir uns befinden, ist er also auf dem Weg und redet zu den Menschen. Er ist auf der Straße. Er redet zu den Menschen vom Reich Gottes. Wie gesagt, das habe ich gesagt, er tut Zeichen und Wunder. Und er wird immer wieder auch von Menschen eingeladen in die Häuser. Unter anderem, kurz bevor er diese Worte spricht, die wir uns gleich noch näher anschauen wollen, wird er auch von Martha und Maria eingeladen. Einige von euch kennen vielleicht diese Begebenheit, diese beiden Schwestern sind auch von Jesus angetan und sie laden ihn ein. Und während Martha mit der Bewirtung der Jünger und Jesu beschäftigt ist und er sitzt, ihre Schwester zu den Füßen Jesu und hört sich zu. Hört Jesus zu. Sitzt zu den Füßen Jesu und hört Jesus zu. Hört diesen Worten zu, die Jesus spricht. Es sind Worte des lebendigen Wassers. Ja, auch wenn wir die Bibel lesen, wir müssen uns bewusst machen, Jesus redet. Jesus sind die Worte des Schöpfers und die Worte desjenigen gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Jesus ist der Schöpfer. Durch ihn wurde alles gemacht, gibt Johannes Zeugnis. Jesus redet also, Maria sitzt zu den Füßen von Jesus und hört ihm zu. Und Martha, die Schwester, beschwert sich über diesen Zustand und sagt, wie kann das sein, Jesus, dass ich hier euch bediene und Maria sitzt bei dir und hört dir nur zu. Und Jesus antwortet ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Maria sitzt zu den Füßen Jesu, sprich, sie sucht die Gegenwart von Jesus. Sie nimmt seine Worte in ihr Herz auf. Könnt ihr vielleicht das Licht ein bisschen heller machen? Das ist also sehr dunkel alles. Vielleicht ein bisschen mehr Licht im Raum. Danke. Sonst schlafen die Leute hier noch ein. Ja. Also Martha, Maria, nimmt diese Worte Jesu in ihr Herz auf. Und das Gute, diese enge Beziehung zu Jesus war in diesem Moment das Wichtigste als alles andere. Ja? Das war eigentlich ganz gut, das Licht eben gerade, die Helligkeit. Das war eigentlich ganz gut, das Licht. Könnt ihr ruhig bitte heller machen. Genau. Und also das Gute, diese Beziehung zu Jesus, diese Worte, die sie hört, soll nicht von ihr genommen werden. Das war in dem Moment das Wichtigste. Und dann geht es gleich weiter. Das war am Ende des Kapitel 10 vom Lukas-Evangelium. Und dann kommen wir schon ins Kapitel 11. Und die Jünger, wir lesen dann, nachdem Jesus bei Martha und Maria war, dass er an einem Ort ist und betet. Ja, also er war nach dem Besuch, sucht einen Ort und betet. Und die Jünger waren davon ganz angetan, wie Jesus betet. Von dieser engen Gebetsbeziehung, die Jesus zu Gott pflegt. Und die Jünger fragen dann Jesus, lehre uns beten. Also wie können wir beten, wie du das tust, Jesus? Und Jesus antwortet dann mit diesem Modellgebet, also mit diesem Vaterunter. Also er gibt so ein Modell vor, wie die Jünger beten sollen. Und beginnt mit dieser direkten, vertrauten Anrede, Vater, Vater unser. Und dann folgen 5 Bitten. Ja? Aber er beginnt mit dieser direkten, vertrauten Anrede, Vater. Und als ich gestern versucht habe, diese Gedanken hier aufzuschreiben, also niederzuschreiben, habe ich mich dann so aus dem Büro auf die Toilette geschlichen, wurde dann aber, ich musste an die Küche vorbei, da ist eine Glasscheibe drinne, wurde dann aber aus dem Blickwinkel von meinem kleinen Sohn Ruben entdeckt. Ja? Also ich hatte versucht, ganz unbemerkt auf Toilette zu gehen. Und in dem Moment guckt er rauf und sagt, Papa! Und kommt mir entgegengelaufen und in meine Arme. Und was ist das nicht für ein schönes Bild? Papa, aber lieber Vater, mit diesem kindlichen Herzen und Einstellung sollen wir auch Gott im Gebet begegnen. Jesus sagt, Vater unser. Aber lieber Vater, ja, dieses Bild gestern, Ruben läuft mir in die Arme und ruft Papa. Diese enge Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern ist letztendlich für uns ein Vorbild für die Beziehung, die wir mit Gott eingehen sollen und der Schlüssel für ein intensives Gebetsleben. Es ist ja ein Modellgebet, was Jesus hier im Vater unser vorgeht, wenn er sagt, Vater unser. Der Schlüssel für ein gerne zu Gott kommen wollen, gerne beten wollen, ist eine Beziehung, wie ein Kind es zu seinem Vater hat. Vater unser, sagt Jesus. Jesus ermutigt dann seine Jünger, jetzt im weiteren Verlauf des Kapitel 11, nach diesem Gebetsmodell, tiefer ins Gebet einzusteigen. Er ermutigt sie, zu beten. Und das tut er durch 2 Gleichnisse. Und im ersten Gleichnis geht es um das beharrliche Gebet. Das habe ich euch nicht vorgelesen. Ich möchte es aber kurz nochmal schildern. Im ersten Gleichnis, also direkt nach diesem Vater unser, geht es um das beharrliche Gebet. Und da bittet ein Freund um Mitternacht um Brot, weil ein anderer Freund, zu ihm zu Besuch kam. Und dem er nichts anbieten kann, weil er nichts hat. Der Freund, den er bittet, der schläft schon. Und stellt euch mal die Situation vor. Würden wir das jemals so tun? Um Mitternacht ein Freund aus dem Bett klingeln, damit wir uns Brote leihen können für unseren Besuch? Hätten wir nicht vorher auf die Gedanken kommen können, nachzuschauen, ob wir genug zu essen haben für unseren Besuch? Hätten wir uns nicht vorher nachschauen können in unserem Kühlschrank, ob noch was da ist? Ist das nicht unverschämt? Also, wenn man darüber nachdenkt, Ne? Also stellt euch mal vor, ich komme jetzt hier, ich musste tatsächlich, als ich gestern das so gelesen habe, an Harald denken. Harald, du wirst ja immer gerne in Predigten zitiert. Aber ich dachte mir so, stell dir mal vor, Benny würde Mitternacht, ja, bei Harald an der Haustür klingeln und sagen, du Harald, mir ist gerade ein Besuch gekommen, dem will ich jetzt noch was zu essen vorlegen, gib mir mal bitte was aus deinem Kühlschrank. Also da würde Harald spätestens sagen, jetzt ist aber Schluss, Benny. Ne? Ich halte ja schon einiges mit dir aus, aber das geht zu weit. Ja? Aber Jesus sagt zumindest, ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jesus sagt, wegen seines unverschämten Drängens wird er ihm geben, so viel er bedarf. Und Jesus teilte ja seinen Jüngern und uns dieses Gleichnis als Beispiel für ein beharrliches Gebetsleben mit. Ja, das ist ja, ein Gleichnis ist ja etwas, Mensch, wie kann ich das den Leuten beibringen, damit sie es verstehen, ne? Also was tut ein Lehrer, der versucht den Kindern das zu verknüpfen mit einem Bild, mit etwas, was im Gedächtnis bleibt. Und deswegen dieses Beispiel, auch dieses von einem dieses unverschämte Gleichnis. Und es soll uns im Gedächtnis bleiben. Und für wen steht denn dieser Mann im Haus in diesem Gleichnis, der von seinem Freund scheinbar unverschämt bestürmt wird? Für wen steht der Mann in diesem Gleichnis? Es ist der Vater im Himmel, den wir mit unseren Bitten bestürmen dürfen. Mit Blick auf dieses Gleichnis, wie schaut es mit uns aus? Was können wir den Menschen anbieten, die jetzt so mal übertragen auf dieses Gleichnis spontan zu uns zu Besuch kommen? Haben wir der Welt auch nicht viel zu bieten? Also ich benutze jetzt diesen Besuch in diesem Gleichnis als die Menschen, die zu uns kommen und die uns nach etwas fragen, nach einer Speise fragen. Wie sieht es mit uns aus? Was können wir den Leuten anbieten? Was können wir den Menschen hier in Ratzeburg anbieten, die zu uns zu Besuch kommen und die nach Brot fragen? Wie sieht es in unseren geistlichen Kühlschränken aus? Wie sieht es bei uns aus? Ist unser Kühlschrank vielleicht auch leer, wie bei diesem Mann, der dem Vater im Himmel bestürmt? Ich habe nichts. Mit einem großartigen Programm kann man die Menschen vielleicht beeindrucken. Aber meint ihr, dass die Leute von uns beeindruckt werden wollen? Ich glaube nicht, dass die Menschen von uns beeindruckt werden wollen. Was sie brauchen, ist Speise für ihre Seele. Und was tat der Mann im Gleichnis, als er feststellte, ich habe meinem Besuch nichts vorzusetzen, ich habe ihm nichts zu bieten, er bestürmt um Mitternacht seinen Freund und sagt, gib mir für meinen Besuch. Und was bittet er diesen Freund? Wird aufgepasst. Um wie viele Brote bittet er seinen Freund? Er bittet ihn um 3 Brote. Wisst ihr, für was die Zahl 3 in der Bibel steht? Genau, für Gott selbst. Die Zahl 3 ist die Zahl Gottes. Die Dreieinigkeit Gottes. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Was können wir unserem Besuch anbieten? Was können wir der Welt anbieten, die zu uns zu Besuch kommt? Die wir bei Spaß ohne Gruseln einladen? Die Kinder, die Eltern, was können wir ihnen anbieten? Wir können ihnen das Brot des Lebens anbieten. Der unverschämte Freund bittet also Mitternacht um 3 Brote. Und Mitternacht ist ein Wendepunkt. Wir sagen vielleicht, wenn etwas allerhöchste Zeit ist, es ist 5:12. Und erkennen wir als Gemeinde Jesu, dass es allerhöchste Zeit ist, unseren Herrn Jesus zu bestürmen? Erkennt die Gemeinde Jesus, dass wir eigentlich mit den leeren Händen vor Jesus stehen, vor diesem Vater, den wir bestürmen, ja, vor diesem Mann, der uns geben möchte? Erkennen wir das, dass wir auch leere Kühlschränke haben? Erkennen wir, dass es 5:12 ist? Und bestürmen wir als Gemeinde Jesu den Vater, dass er uns gibt, damit wir unseren Besuch weitergeben können, dass er uns dieses Brot des Lebens gibt, das wir der Welt austeilen können. Es ist 5:12. Und doch ist es für den Vater nicht zu spät, seiner Gemeinde zu geben. In der Zeit, in der wir leben, merken wir, es ist 5:12. Und doch ist es nicht zu spät, auch für die Gemeinde Jesu in Deutschland, den Vater zu bestürmen und zu sagen, gib uns von dem Brot des Lebens. Wir müssen unverschämt Gott bitten. Wir müssen diesen Drang haben, der Welt geben zu wollen. Dann wird der Vater uns geben. Und was will der Vater uns geben? Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, den ich zu Anfang vorgelesen habe. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihn, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion? In diesem Gleichnis, also das ist ja gleich das zweite Gleichnis über Gebet, in diesem 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums, ist es eine andere Personengruppe, die Jesus als Vorbild für uns nimmt. Eben war es ein Freund, und also zwei Freunde, und jetzt ist es die Personengruppe Sohn und Vater. Der Sohn bittet dem Vater um einen Fisch und um ein Ei. Und Fische wurden zur Zeit Jesus ja gerne gegessen. Es war eine Leibspeise, ja. Es war fast auch so etwas, zumindest in der Region, in der Jesus aufgewachsen ist, um See Genezareth, auch eine Grundnahrungsmittel. Ja, also es wurde dort gerne und viel gegessen. Und Eier kamen auch nicht jeden Tag auf dem Tisch. Ja, also es war auch, konnte man auch nicht jeden Tag im Supermarkt kaufen. Fisch und Ei, also es war etwas Gutes, ja, um das der Sohn seinen Vater bittet. Auch nicht, vielleicht nicht etwas Alltägliches. Also etwas Gutes. Und Eltern lieben ja ihre Kinder und es ist ihnen eine Freude, ihnen zu geben, weil Kinder selbst nicht in der Lage sind, sich ihre Wünsche zu erfüllen. Ja? Sie sind auf ihre Eltern angewiesen. Und ich musste da so zurückdenken, als ich Kind war. Und Weihnachten war irgendwie immer eine tolle Zeit, weil wir haben da auch echt immer schöne Geschenke bekommen. Und ich habe immer noch dieses vor Augen, was für eine Spannung das war. Also wie man sich so gefreut hat, dass man ein Geschenk bekommen hat als Kind. Ne? Das kann man sich heute ja gar nicht mehr so vielleicht so nachvollziehen. Und ich weiß noch, einmal hatte ich um ein Playmobil vor, also es ist so ein Cowboy-Indianer-Thema von Playmobil und das liebte ich als Kind. Und ich hatte da so ein Playmobil vor, hatte ich mir gewünscht und ich habe es bekommen. Und ich weiß, einmal hatte ich mir zu Weihnachten ein Lego-Raumschiff gewünscht. Ich hab meine Eltern gefragt und ich habe es bekommen. Und damals als Kind hatten diese Dinge einen hohen Stellenwert für mich. Ja, ich will mal sagen, sie lagen für mich ganz oben auf der Prioritätenliste. Also das war das, was ich mir als Kind unbedingt gewünscht habe. Ja, also es war mir so ganz wichtig auf meiner Prioritätenliste. Und Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also Jesus unterstreicht das hier nochmal. Also er sagt, wenn, wir als gefallene Schöpfung, die wir von Grund auf böse sind, ja, Paulus bezeugt das an die Römer im 3. Kapitel, Vers 1, sagt, sie sind alle abgewichen, wie es geschrieben steht, sagt er. Er bezieht sich da auf Psalm 51, auf Psalm 53, Vers 1. Paulus bezieht sich da in Römer 3 auf Psalm 53, Vers 1 und sagt, wie es geschrieben steht, wir sind alle abgewichen, da ist nichts Gutes im Menschen. Also Jesus sagt, wenn wir als gefallene Schöpfung, die wir von Grund auf böse sind, unseren Kindern gerne Bitten erfüllen, ja? Also es geht hier um eine Gegenüberstellung. Ihr als Eltern und jetzt auf der anderen Seite, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der liebende Vater im Himmel uns geben, wenn wir ihn bitten? Ja, also diese Gegenüberstellung. Wenn ihr schon, wie viel mehr der Schöpfer, der alles gemacht hat, wird uns geben, wenn wir bitten. Was liegt bei uns, bei euch, ganz oben auf der Prioritätenliste? Ich sagte ja, als Kind waren es diese tollen Spielzeuge, um die ich meine Eltern gebeten habe. Was liegt für uns ganz oben auf der Prioritätenliste, um was wir Gott bitten wollen? Ich erinnere noch einmal an Maria. Was hat sich Maria erwählt? Habt ihr aufgepasst? Sie hat sich das gute Teil erwählt. Was liegt für uns auf der Prioritätenliste? Was will der Vater uns geben? Ich denke, wir brauchen in dieser Zeit, in der wir leben, das Durchdrungensein mit Gottes Geist. Also es ist etwas, was uns Gott dringlich geben möchte. Und ich als Pfadfinder weiß, dass eine Öllampe nur brennen kann, wenn genügend Öl in der Lampe ist. Ja? Also ihr müsst wissen, wenn wir auf unseren Pfadfindercamps sind, dann haben wir diese schönen Öllampen und dann machen wir abends diese Öllampen an und hängen sie auf. Und das machen wir meistens auch, dann ist noch eine Veranstaltung oder so. Aber wenn wir zurückkommen, brennt diese Öllampe. Ja? Sie hängt in unserem Lager und das ist was Schönes. Du wirst von dieser Öllampe begrüßt. Das ist nicht nur eine Öllampe, wir haben 2, 3, 4 Öllampen, die wir immer mitnehmen. Und die leuchtet uns dann entgegen. Ja, ihr kennt das ja, wenn man nach Hause kommt, es ist wohlig, es ist Licht. Und aber manchmal geht diese Öllampe auch aus, ne? Also zumindest wenn du es vergisst, dann ist sie nächsten Tag nicht mehr an, weil das Öl weggebrannt ist. Und vielleicht denkt ihr in diesem Moment auch an dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ja, alle, Jesus benutzt dieses Gleichnis, dass wir in Erwartung an die Wiederkunft Jesu Christi wachsam bleiben sollen. Und alle dieser 10 Jungfrauen sind in Erwartung auf die Ankunft des Bräutigams. Alle 10 Jungfrauen sind in der Erwartung auf die Ankunft des Bräutigams an einen Punkt eingeschlafen. Alle. Aber dann, vielleicht sogar auch wir. Ja, das ist ja ein Beispiel für uns. Aber dann kommt der Bräutigam und alle wachen aufgeregt auf. Und jetzt gilt in diesem Moment, ja, ist da noch Licht, wenn ich ins Lager komme? Brennt meine Lampe noch? Brennt mein Herz noch für Jesus in dem Moment, wo ich merke, Moment mal, in welcher Zeit leben wir hier eigentlich? Stimmt, Jesus kommt wieder. Die 10 Jungfrauen wachen auf und was ist los? Bei 5 haben Öl mitgenommen und können ihre Lampen nachfüllen. Und 5 haben kein Öl mehr und sind von der Bildfläche verschwunden. Letztendlich sind sie von der Bildfläche verschwunden, als der Bräutigam kommt. Ihr Herz brennt nicht mehr für Jesus. Es ist zu spät in dem Moment. Das sage nicht ich, das sagt Jesus in diesem Gleichnis. Was will uns Gott geben in Lukas 11, Vers 13? Um was müssen wir dringlich in dieser Zeit bitten? Wir brauchen den Heiligen Geist. Versteht ihr? Wenn wir dieses Gleichnis betrachten, was ich jetzt ja nicht ausführe, aber was euch sicherlich im Kopf ist, die 5 Jungfrauen, die kein Öl dabei hatten, haben die anderen fünf Jungfrauen gesagt, bitte gebt uns von eurem Öl. Die haben gesagt, nein, können wir nicht. Dann reicht es nicht für uns. Leute, Jesus möchte, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, um den Heiligen Geist bitten. Das sollte ganz oben auf unserer Prioritätenliste sein. Jesus kommt wieder, das dokumentiert diese Zeit. Und wenn wir die Bibel lesen und sehen, was gerade hier so geschieht in unserer Zeit, dann erfüllen sich Dinge vor unseren Augen und wir als Christen wissen, ja, Jesus steht vor der Tür. Und wir benötigen diesen Brennstoff, diesen Heiligen Geist. Paulus schreibt an die Philipper, in Philipper 2, 14 bis 15, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Also, wenn du denkst, wir leben heute in einem verkehrten und verdorbenen Geschlecht. Denkt ihr das? Ja? Darf ich euch sagen, vor 2000 Jahren hat das Paulus niedergeschrieben an die Philipper. Damals schon. Ein verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Und was sagt Paulus? Damit, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wir müssen an Jesus festhalten in dieser Zeit, am Wort des Lebens, damit wir leuchten. Wir müssen uns von Jesus füllen lassen durch den Heiligen Geist, damit wir scheinen als Lichter in der Welt. Das ist die Aufgabe dieser Öllampe. Und in der Apostelgeschichte lesen wir über die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass sich der Heilige Geist wie züngelndes Feuer auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Also hier ist das Symbol des Heiligen Geistes. Man liest dort, dass sich dieser Heilige Geist wie ein züngelndes Feuer auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Ein Brennen im Herzen der Menschen, ein Brennen in den Christen in dieser ersten Gemeinde. Das war ja die Geburtsstunde der Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Was tut Gott in dieser besonderen Zeit? Er sendet den Heiligen Geist wie Feuerflammen und in direktem Anschluss wissen wir, dass Petrus zu der Menschenmenge redet, die sagt, Mensch, sind diese Leute, die da auf einmal erfüllt sind mit dem Geist Gottes, sind die schon in der dritten Stunde des Tages, also um 9 Uhr morgens, sind die schon besoffen? Also die Menschen wunderten sich, was ist mit denen los? Und dann im direkten Anschluss an diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist redet Petrus zu der Menge auf der Straße und es bekehren sich eine gewaltige Menschen, 3000 Menschen bekehren sich im direkten Anschluss an diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel dem Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich hatte ja gesagt, in diesem ersten Gleichnis mit der unverstehten Bitte, dass der Freund um Brot gebeten hat. Wir wollen den Menschen Jesus bringen. Wir wollen ihnen das Brot des Lebens geben. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Wer weiß, wo das ist? New York. Also hier, das hat Katja geschickt, die ist gerade mit ihrer Familie in New York. Und wisst ihr auch, wer kennt, wo sie da ist? Ja, und jetzt ist auch die Note 1. Wer weiß, von welchem Gebäude sie das Foto gemacht hat? Vom Empire State Building, genau. Also, da kannst du nach oben fahren, da bist du eine Aussichtsplattform. Kostet roundabout 40 Euro, da hochzufahren. Und genau, da hat sie ein Foto gemacht. Und das ist der Blick auf Manhattan. Und machst du das nächste Bild einmal an. Also da ist das Empire State Building. Das ist Manhattan, der Stadtbezirk Manhattan. Und neben Manhattan liegt gleich der Stadtbezirk Brooklyn. Das ist dieser Stadtbezirk. Brooklyn. Also hier dieser Finanzdistrikt Manhattan. Empire State Building mit Blick hier. Das war der Blick, den wir gerade gesehen haben hier. Sozusagen auf die Küste. Und gleich neben Manhattan liegt Brooklyn. Und 1958 sprach Gott zu dem Prediger David Wilkerson, dass er sich von seiner damaligen Gemeinde in Phillipsburg, in der er als Pastor angestellt war, nach New York aufmachen sollte, um auf den Straßen von Brooklyn, also hier in diesem Gebiet, um auf den Straßen von Brooklyn den Jugendlichen von Jesus zu erzählen. Das war 1958. Phillipsburg, ich habe es nochmal nachgeschaut, mit dem Auto roundabout 4 Stunden im Buch steht. Das Kreuz und die Messerhelden, das hat er damals 8 Stunden für gebraucht hat. Also er war noch in seiner Gemeinde in Phillipsburg angestellt, aber der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen, geh nach Brooklyn auf die Straße und erzähl den Jugendlichen von Jesus. Und was begegnete ihm da in Brooklyn? Es begegneten Jugendliche, die harte Drogen nahmen, die sich zu Banden zusammengetan hatten. Es gab Messerstechereien, es gab regelrechte Bandenkriege. Die Jugendlichen hatten keine Orientierung. Sie waren erfüllt von Hass und Gewalt, waren hoffnungslos und in harte Drogen verstrickt, also in Heroin. Und in diese Situation hinein berief Gott also David Wilkerson und es begann eine Erweckung unter diesen Jugendlichen. Sie gaben ihr Leben Jesu, wurden frei von Drogen und das Feuer des Heiligen Geistes, von dem wir eben schon gehört haben, was Jesus uns immer wieder neu geben will. Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir vom Heiligen Geist erfüllt, dann hat uns das Gott gegeben. Aber wir brauchen immer wieder dieses Erfülltsein. Das sagt dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wir brauchen dieses Öl, was in uns brennt. Wenn das ausgeht, haben wir gehört, dann können wir nicht für Jesus brennen. Dann können wir nicht, wie ein David Wilkerson, das tun, was Jesus von uns verlangt. Also dieser einfache Prediger wurde 1958 nach Brooklyn geschickt. In diesen Stadtbezirk, den ich euch gerade ein bisschen skizziert habe, was da los war, was unter diesen Jugendlichen los war. Und ich möchte euch aus dem Buch Das Kreuz und die Messerhelden einen Abschnitt vorlesen, was da los war. Es ist die Begebenheit, also David Wilkerson ist immer wieder, er ist irgendwann nach New York gezogen, aber er ist immer wieder von Phillipsburg nach New York gefahren, hat dort sozusagen eine Woche zugebracht, hatte dann ein ganz kleines Zimmer sich gemietet und hat den Jugendlichen von Jesus erzählt. Und dann haben sie irgendwann eine Rallye gemacht, also die haben eine Evangelisation für diese Jugendlichen veranstaltet, über mehrere Tage hinweg. Er hat zu den Banden gesprochen, den Mau Maus und ein Bandenanführer hieß Israel und ein anderer Bandenanführer hieß Nicky. Und die haben sie sogar mit Bussen abgeholt, damit sie dort zu dieser Evangelisationsveranstaltung kommen. Und die Begebenheit, die ich euch jetzt vorlese, handelt von, ich glaube, das war der letzte Abend von dieser Evangelisationsveranstaltung. Also sie haben wieder die Jugendlichen abgeholt, herangekarrt. Und wir kommen jetzt in eine Situation hinein, die ich euch vorlese, wo es da heiß hergeht, in dieser Versammlung von Jugendlichen. Also ich habe euch ja gesagt, es waren keine netten Jugendlichen, die dort zusammenkamen, aus christlichen Elternhäusern, die sich zu benehmen wussten. Zu die wurde David Wilkerson nicht geschickt. Hier steht, wollen Sie diese Sache nicht lieber abbrechen, Davy? Nein, noch nicht. Warten wir noch ein wenig. Ich will versuchen, zu Ihnen zu sprechen. Wenn sie sehen, dass es nicht mehr geht, können sie tun, was sie für richtig halten. Ich ging hinaus. Der Weg bis zur Mitte der Bühne wurde mir lang. Und natürlich musste mich Israel wissen lassen, dass er da war. Hey Davy, hier bin ich. Ich sagte ihr, dass ich komme und meine Jungs mitbringen würde. Ich wandte mich zu ihm hin und lächelte ihn an. Und dabei begegnete meinen Augen Nickys felsenharter Blick. Da kam mir plötzlich eine Eingebung. Wir wollen es heute Abend etwas anders machen, kündigte ich über die Lautsprecheranlage an. Wir wollen die Bandenmitglieder bitten, selbst die Kollekte einzusammeln. Ich schaute mein Sprechen Nicky an. Kann ich 6 Freiwillige haben? Nicky stand wie ein Blitz auf von den Füßen. Auf seinem Gesicht kämpften Skepsis und geheimer Triumph miteinander. Er zeigte auf 5 Mau-Maus, also diese Bande Mau-Maus, und die 6 kamen nach vorn und stellten sich auf der Bühne auf. Das erste gute Ergebnis, das mein Entschluss eingebracht hatte, zeigte sich schon. Die Arena war jetzt aufmerksam. Hunderte von Teenagern hatten das Herumtollen aufgegeben und saßen nun auf ihren Plätzen, vornübergebeugt und in atemloser Spannung. Ich trat zu den Kulissen und nahm den ersten Platzanweisern die papierenden Milchmixbecher aus der Hand. Wenn ihr nun, sagte ich zu den Jungen, als ich ihnen die Becher aushändigte, alle Gänge durch seid, dann kommt doch bitte und bringt das Opfer dort hinter den Vorhang auf der Bühne. Ich zeigte auf den Vorhang und beobachtete dabei Nickys Gesicht. Hinter dem Vorhang war die Treppe zur Bühne, aber auch eine Tür zur Straße. Ein dicker Pfeil zeigte es an. Ausgang. Nicky nahm den Becher mit feierlichem Ernst entgegen, aber in seinen Augen las ich Spott und Verachtung. Und so sammelte Nicky mit seinen Freunden, während die Orgel spielte, die Kollekte ein. Er machte sich gut als Geldsammler. Nicky hatte 16 Messerstechereien in seinen Polizeiakten stehen und war nicht nur der Junge von Brooklyn als bösartigen Messerheld bekannt, sondern auch in den Banden in Manhattan und in der Bronx. Auch für seine Baseballschläger-Taktik war er berühmt. Wenn Nicky am Ende einer Reihe stand und seinen Becher schüttelte, gruben die Jungen und Mädchen tief in der Tasche. Als er befriedigt war und genug hatte, gab er den anderen Jungen ein Zeichen. Sie kamen zusammen nach vorne und tauchten hinter den Vorhang unter. Na, was passiert jetzt? Ich stand auf der Bühne und wartete. Eine Woge von Gekicher flutete durch den Saal. Es vergingen einige Minuten. Die Mädchen schlugen die Hände vor den Mund, um den Lachausbruch zurückzuhalten. 2 Minuten. Nun explodierte die unterdrückte Heiterkeit in ein schallendes Gelächter und meine Eingebung kam mir immer mehr wie der reinste Irrsinn vor. Schon standen die Jungen und stampften und grölten ihren Hohn hinaus. Doch plötzlich gefroren sie zu starrem Schweigen. Ich drehte den Kopf. Nicky und die anderen kamen von über die Bühne auf mich zu, die vollen Becher in der Hand. Nicky sah mich mit einem verstörten, beinahe furchtsamen Blick an, als ob er selbst nicht verstünde, was er tat. Hier ist ein Geldprediger, sagte er, durchaus nicht liebenswürdig, sondern ärgerlich und zögernd, als würden die Worte aus ihm herausgezogen. Dankeschön, Nicky, sagte ich, wie ich hoffte, beiläufig, in einem beiläufigen Ton. Dann schritt ich zum Pult hinüber, als hätte ich nicht die beiden schlimmsten Minuten meines Lebens durchgestanden. Im Saal war kein Mucks zu hören, während die 6 Jungen einer hinter dem anderen auf ihren Platz zurückgingen. Mit hoffnungsgeschwelltem Herzen begann ich zu sprechen. Doch wenn ich nun glaubte, ich hätte die Sympathie der Masse für meine Botschaft gewonnen, dann irrte ich sehr. Ich hatte ihre Ohren gewonnen, aber es schien, als ob ich an ihren Herzen nicht herankommen könnte. Ich verstand nicht, was an meiner Predigt verkehrt war. Ich hatte alles Mögliche getan, damit sie gut würde. Ich hatte mit ihrer Vorbereitung Stunden zugebracht und jede einzelne Zeile durchgebetet. Ich hatte sogar in der Hoffnung, dass es die Wirkung des Vortrags und meine Überzeugungskraft stärken möge, gefastet. Also das hat er auch noch getan für seine Predigt. aber ich hätte ebenso gut dastehen und den Börsenbericht vorlesen können. Nichts von allem, was ich sagte, schien den jungen Leuten real zu erscheinen. Nichts schien bis zu ihnen durchzudringen. Ich predigte vielleicht eine Viertelstunde, doch ich spürte nichts weiter als die wachsende Unruhe der Menge. Ich war an den Punkt der Predigt gekommen, an dem ich Jesu Befehle zitierte, dass wir einander lieben sollen. Plötzlich sprang in der zweiten Reihe jemand auf. Er stieg auf den Stuhl und rief: Hör auf, Prediger, hör auf! Du sagst, ich soll die Dragons, in Klammern verächtliche Bezeichnung für die Spanier, ich soll die da lieben? Einer von denen hat mich mit einem Rasiermesser gestochen. Oh ja, ich werde sie lieben, mit dem Bleirohr. Ein anderer Junge, einer aus der Gruppe der Hellburners, sprang auf und riss sich das Hemd auf. Ich habe hier ein Loch von einer Kugelprediger. Einer von der NG-Bande hat das gemacht. Und du sagst, wir sollen sie lieben? Mann, das kann nicht dein Ernst sein. Es klang auch nicht so, als ob ich es ernst sein könnte, nicht in dem Raum, der von Hass geladen war. Es klang auch nicht so, als ob es menschlich möglich wäre. Wir können das nicht durch unsere, eigenes Bemühen erreichen, gab ich zu. Ich rede ja von der Liebe Gottes. Wir müssen ihn einfach bitten, dass er uns seine Art Liebe gibt. Wir können sie ja nicht selbst zustande bringen. Und dann sah ich plötzlich mit blendender Klarheit, dass diese Worte mir galten. War dies nicht die Lektion, die ich von Jojo gelernt hatte? Wir Menschen können so wenig tun, um uns oder andere zu verändern, zu heilen, anstelle des Hasses mit Liebe zu füllen. Wir können Gott nur unser Herz und unseren Sinn bringen, doch dann müssen wir sie ihm überlassen. Wie damals auf der Straße neigte ich jetzt mein Kopf in diesem Moment. In dem Augenblick gab ich die Versammlung aus der Hand. Gut, denn Jesus, betete ich, ich kann hier nichts mehr tun. Ich habe diesen jungen Leuten hier nicht eingeladen. Ich habe diese jungen Leute hierher eingeladen. Und nun trete ich von der Bildfläche. Komm, Heiliger Geist, wenn das Herz irgendeines dieser Jungen oder Mädchen ergriffen werden soll, kann es nur durch deine Gegenwart geschehen. Mach es nach deinem Willen, Herr, mach du es. 3 Minuten können eine unglaublich lange Zeitspanne sein. 3 Minuten lang stand ich mit geneigtem Kopf vor jener Menge. Ich sagte kein Wort. Ich rührte mich nicht. Ich betete still und hingegeben. Es störte mich nicht mehr, dass einige der jungen Leute lachten. Ebenso wenig war ich überrascht, als es in der großen Halle langsam ruhiger wurde. Zuerst in den 3 vordersten Reihen. Ich erkannte Israels Stimme. Genug jetzt, Jungs, haltet den Mund. Die Stille pflanzte durch den Raum nach hinten fort, bis hinten zu der Empore. Ehe die 3 Minuten verstrichen waren, herrschte in der großen Boxkampfarena völliges Schweigen. Und dann hörte ich Laute, wie wenn jemand weinte. Ich öffnete die Augen. In der vordersten Reihe zerrte Israel in seiner Hüfttasche an einem Taschentuch herum. Er zog es heraus, schneuzte sich lautstark, quetschte eine Träne zurück und zog die Nase hoch. Ich fuhr vor zu beten. Herr, überflute die ganze Schar. Und während ich betete, zog Niki das Taschentuch heraus. Ich traute meinen Augen nicht und sah noch einmal hin. Da saß er auf seinem Stock gelehnt, schnaubte und blinzelte und war wütend auf sich, weil er weinte. Einer der Jungen legte ihm die Hand auf die Schulter, nickelte, Niki schüttelte sie wieder ab. Ich wusste, dass es Zeit war, zu reden. Mit lauter Stimme sagte ich: Nun, ihr habt ihn gespürt, er ist hier, er ist in diesem Raum. Eigens um euretwillen ist er gekommen. Wenn ihr wollt, dass euer Leben verwandelt wird, dann ist es jetzt die rechte Zeit. Steht auf und kommt nach vorn. Israel zögerte nicht. Er stand auf und wandte sich seiner Bande zu. Jungs, sagte er, ich bin seit 3 Jahren euer Führer. Wenn ich sage, geht, dann geht. Stimmt's? Stimmt's, erwiderten die Maumaus. Gut, ich gehe jetzt nach vorne und ihr kommt mit. Steht auf. Sie sprangen auf wie ein Mann und folgten Israel nach vorne. Nein, sie liefen mit ihm um die Wette und stießen einander mit den Ellbogen, um Erster zu sein. Ich sah nach, ob Niki dabei war. Ja, er war auch dabei. Der Strom nach vorne war ansteckend. Über 30 Jungen aus anderen Banden folgten den Maus nach unten in die Umkleideräume, wo die Mitarbeiter der Gemeinde bereitstanden. Wir wurden überschwemmt. Ja, ich wollte euch einfach diese Begebenheit vorlesen, weil ich das so ein mächtiges Zeugnis finde für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich finde es so ein mächtiges Zeugnis, was der Heilige Geist tun kann, wenn ein Mensch gehorsam ist und den Ruf Jesu folgt und das tut, was Gottes Geist ihm sagt. Und wir haben ja in dieser Begebenheit, die ich euch vorgelesen habe, ja gesehen, dass er sich gut auf seine Predigt vorbereitet hat, der David Wilkerson. Aber diese Predigt drang nicht zu den Herzen der Jugendlichen durch. Und er hat das dann aus der Hand gegeben und gesagt, gut Herr, übernimm du die Veranstaltung. Und in dem Moment hat Gottes Geist an den Herzen dieser Jugendlichen gewirkt und er hat sie angesteckt. Und wenn es darum geht, dass wir heute gehört haben, dass wir den Heiligen Geist bitten wollen, dass wir Gott, den Vater, um gute Gaben bitten wollen, dann müssen wir sowas vor Augen haben, was Gottes Geist tun kann, was Gottes Geist in der Lage zu tun ist. Weil ist das nicht einzigartig, dass junge Menschen zu Jesus finden? Junge Menschen, die gebunden waren in Drogen, in Hass und Gewalt. Wir begegnen heute einer Welt, die erfüllt ist von Hass und Gewalt. Die Nachrichten geben Zeugnis davon, von Hass und Gewalt. Und in diese Situation hinein kommt ein David Wilkerson, da war auch Krieg, da war Bandenkrieg. Und in diese Situation hinein, in Krieg, kommt Jesus und was tut er? Er verwandelt die Menschen, er hat diese Jugendlichen verwandelt. Immer wieder hat Gott in den letzten Jahrzehnten Erweckungsbewegungen in Jugend, in Jugendliche, in Jugendgenerationen hineingeschenkt. Ja? Denken wir an die Jesus-People-Bewegung, die aus den 68er Jahren, aus der 68er Generation herauskam. Jesus hat die Erweckung geschenkt in diese Jugendgeneration hinein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, wir sind hier nicht in New York. Wir sind hier in der Kleinstadt Ratzeburg. Aber ich sage euch, auch in unserer Stadt gibt es Verzweiflung. Ich sage euch, auch in unserer Stadt gibt es Krieg in den Herzen der Menschen. Auch in unserer Stadt gibt es Gewalt, gibt es Mordtaten. Auch in unserer Stadt sind Menschen, die hoffnungslos sind. Ja? Und Jesus möchte diesen Menschen, möchte diesem Hass begegnen. Wenn du heute hier bist, dann bist du aus einem gewissen Grund hier. Ja? Wenn Gott dich an diesen Ort gestellt hat, dann hat er das getan, weil er weiß, weil er etwas vorhat, auch in diesem kleinen Ort. Glaub doch nicht, dass dieser kleine Ort von Gott vergessen ist oder nicht wichtig auf Gottes Landkarte ist, wie Brooklyn. Ja? Auf Gottes Landkarte ist Ratzeburg genauso im Fokus wie Brooklyn. Ja? Auf Gottes Landkarte ist deine Straße, in der du wohnst, genauso im Fokus, ja? Wie die Straßen, in denen David Wilkerson damals gepredigt hat. Was braucht Gott von dir? Er braucht von uns als Gemeinde, dass wir ihn bestürmen, dass wir um Mitternacht, also in dieser Zeit, dass es allerhöchste Zeit ist, dass wir ein Anliegen haben, dass wir aufwachen und ihn bestürmen und sagen, gib uns für die Welt, gib uns diese Brote für die Welt, Vater. Gib sie uns für Spaß ohne Gruseln. Gib sie uns in unserem Alltag. Gib sie uns mit den Menschen, denen du vielleicht gerade begegnest, die in Not sind. Was braucht der Mensch, den du begegnest, der Not ist? Er braucht das Brot des Lebens. Ja, er braucht noch nicht mal eine Top-Gemeinde, die ganz picobello aussieht, sondern er braucht die Speise des Lebens. Also nichts gegen schöne Gemeinden, versteht das nicht falsch. Aber das, was Menschen letztendlich überzeugt, ist der Geist Gottes und das Brot des Lebens. Als ich studiert habe in Hamburg, haben wir uns montags mit einer Jugendgruppe getroffen, die hieß Jugend betet für Hamburg. Neben der Elim gibt es eine christliche Schule und da haben wir immer Das sind auch Jugendräumlichkeiten der Elim. Und dort haben wir uns immer getroffen und haben gebetet. Und das war eine richtig dynamische Bewegung dort. Jugendliche, also so junge Menschen, Studenten, so in meinem Alter. Und wir haben uns da montags zum Gebet getroffen und sind dann irgendwann jeden Montag an den Hauptbahnhof gegangen, auf den Hansaplatz, also auch ein Drogenviertel quasi in Hamburg, und haben dort gebetet und Lobpreis gemacht. Und als wir uns montags da immer in den Räumlichkeiten getroffen haben, haben wir Lobpreis vom Band spielen lassen. Und das war einfach echt, wir haben unsere Hände zu Jesus erhoben und wir haben ihn angebetet. Manchmal hatte auch jemand eine Gitarre dabei, aber wir hatten immer richtig schöne Lobpreislieder abgespielt. Und ich möchte jetzt mit euch ein Lied hören. Ich möchte mit euch ein Lied gemeinsam, ich sag mal, wir wollen dabei, wenn du kannst, steh gerne dazu auf, erheb deine Hände zu Jesus und erkenne, dass es höchste Zeit ist, den Thron Gottes zu bestürmen. Ja? Und dieses Lied heißt You are the God of this city. You are the king of these people. Kannst du es einmal weitermachen, genau. You are, das ist jetzt ein bisschen klein, ne? Okay. You are the Lord of these nations, you are. You are the light in this darkness. You are the hope to the hopeless. You are the peace to the restless, you are. There's none like our God, there's none like our God. For greater things have yet to come and greater things are still to be done in this city. Und das bedeutet übersetzt, du bist der Gott dieser Stadt, in der wir leben. Du bist der Gott von Ratzeburg. Du bist der König dieser Menschen, die hier eigentlich leben. Du bist König über alles. Du bist der Herr dieser Nation. Du bist es. Du bist das Licht in der Dunkelheit. You are the light in the darkness. You are the hope to the hopeless. Du bist die Hoffnung für die Hoffnungslosen. Wer ist gerade in deinem Bekanntenkreis hoffnungslos? You are the peace to the restless you are. Du bist der Frieden für die Rastlosen, für die Unruhigen. Du bist also Jesus ist der Frieden für sie. Du bist es. Und dann, there's none like our God. Es gibt keinen wie unseren Gott. Es gibt keinen für unseren Gott. Denn größere Dinge werden noch geschehen und größere Dinge sind noch zu tun in unserer Stadt, heißt es in diesem Lied. Größere Dinge sind noch, werden noch geschehen. Und greater things are still to be done in the city. Größere Dinge sind auch in unserer Stadt zu erledigen. Also größere Dinge sind noch hier zu tun. Und ich möchte mit euch jetzt dieses Lied einmal singen oder einmal anhören. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach Gott unsere, ja, dass wir Gott unsere Herzen entgegenstrecken, dass wir Gott unsere Stadt entgegenstrecken, dass wir Gott die Menschen entgegenstrecken, die du auf dem Herzen hast. Und dass wir dieses Lied als Bekenntnis nehmen, dass Gott Dinge in unserer Stadt tun möchte. Ja? Ich habe dieses von David Wilkerson als Beispiel vorgesehen, was der Heilige Geist in der Lage ist zu tun. Und lasst uns mehr von Gott erwarten. Lasst uns dieses Lied gemeinsam, ja, hören und beten.